Der Predigttext, der heute der Auslegung von Norbert Rose zugrunde liegt, steht im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Geliebter Vater, wir kommen jetzt zu dir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du in diese Welt gekommen bist und dass die Werke des Teufels zerstört sind. Und dass all das, was wir jetzt noch erleben und auch durchleben, Rückzugsgefechte sind, mit der Perspektive auf deine Herrlichkeit, deine Vollendung und auf Sündlosigkeit, die auch in unserem Leben sich ihren Raum nehmen wird. Wir danken dir, dass wir von dir Geliebte sind und dass du uns befähigst, einander zu lieben und dass wir jetzt in diesem Standungsfeld zwischen dem Jetzt und dem Noch nicht hineingestellt sind, um deine Liebe in eine hoffnungs- und lieblose Welt hineinbringen zu dürfen. Danke, dass du uns gebrauchen willst. Und wir wollen dich von ganzem Herzen bitten, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass du uns genau in dieses Bild hineingestaltest, dass Glaube, Denken und Handeln immer mehr eine Einheit werden und dass du in unseren Alltag hineinkommst und wir Botschafter an deiner Stadt sind, im Reden und im Tun, dass wir glaubwürdig werden und dass vor allen Dingen du gesehen werden kannst. Das wollen wir nicht nur für uns bitten, sondern auch für unsere Kinder in ihren Kindergottesdiensten, für all die, die ihnen das Wort austeilen, sie begleiten. Wir bitten dich für alle Gottesdienste, die heute rund um den Globus stattfinden. Danke, dass du gegenwärtig bist, dass du der Herr bist, dass du regierst. Wir rühmen dich, wir loben dich und wir beten dich an. Amen.
Ich weiß nicht, wann Sie Ihren letzten Brief geschrieben haben, wann Sie überhaupt einmal einen Brief geschrieben haben. Ich meine nicht so per WhatsApp oder per Telegram oder per SMS oder per E-Mail, sondern einen richtigen handgeschriebenen Brief mit richtigem Briefpapier und Briefumschlag und Briefmarke. Das ist ja etwas, was eigentlich mit meiner Generation, habe ich den Eindruck, fast ausgestorben ist. Meine Frau und ich erinnern uns oft daran, dass wir uns 4 Jahre lang während unserer Verlobungszeit tatsächlich jede Woche mehrfach gegenseitig geschrieben haben. Und die Deutsche Bundespost, wie sie damals noch hieß, richtig viel an uns verdient hat. Als wir aufgehört haben zu schreiben, da ging die Bundespost in die Brüche. So war das. Und noch richtig mit Haupt- und Nebensätzen. Wir haben sie immer noch gut verwahrt, diese Briefe. Die muss ja auch sonst keiner lesen, aber dass wir das noch richtig als ein intensives Geschehen erlebt haben, wie man tatsächlich in sehr überlegten Gedanken sich mitteilt, was man dem anderen sagen möchte und nicht einfach nur so ganz schnell irgendwas dahingeschrieben hat, das dann innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde am anderen Ende ankommt und schon gleich wieder eine Reaktion da ist. Bei dem alten Johannes kann man das Briefeschreiben noch einmal richtig lernen. Und wir merken das, hier geht es ja nicht um ein paar kurze Informationen, nicht um ein paar Klärungen, die nebenbei kurz getroffen werden müssen, auch nicht um dogmatische Lehrfragen, sondern hier geht es um ganz wichtige, ganz tiefe Klärungen, die mit unserem Leben zu tun haben, die mit dem Leben seiner Gemeinde zu tun haben, die lebensentscheidend sind für uns und für den Verlauf der ganzen Gemeinde Jesu, nämlich im Kern des Glaubens klar zu sein, zu wissen, was gehört zum Zentrum unseres Glaubens und was ist am Rande des Glaubens auch noch da. Nicht, dass wir sagen würden, das am Rande wäre unwichtig oder unwesentlich, aber dass wir die Prioritäten sehr deutlich sehen, was ist im Kern unseres Glaubens das ganz Große und Entscheidende und was gehört eher an den Rand, in die zweite Reihe, in die dritte Reihe vielleicht. Wir sehen das in diesem Schreiben von Johannes, wie viel Unklarheit es schon am Ende des ersten Jahrhunderts in der Gemeinde Jesu gegeben hat. Dass man nicht mehr wusste, was ist eigentlich der eigentliche Kern, der Sinn der Gemeinde und auch wie gestalten wir unser Leben. Die Gemeinden in Kleinasien waren heillos verwirrt. Es gab unzählige verschiedene Gruppierungen und Gruppen. Es gab auch noch keine kirchliche Institution, die hätte sagen können, was denn nun gilt, was richtig, was falsch ist, die eine absolut korrekte christliche Lehre darstellen könnte. Es gab keine Lehrbücher, keine Nachschlagewerke, keine Kommentare zur Bibel, wie wir sie heute haben. Wir kennen das noch aus unseren ersten Schritten im Glauben, wenn wir irgendwelche Fragen hatten zu bestimmten Themen oder Texten, dann war in der Regel die erste Frage, was sagt die Wuppertaler Studienbibel dazu? Und da hatten wir die ganze Latte an Auslegungen, an Kommentaren, wo man nachlesen konnte. Oder andere Kommentare, denen man vertraut hat und wusste, da haben Menschen geschrieben, die vom Geist Gottes erfüllt sind und die sehr darum bemüht waren, sehr detailliert und klar zu schreiben, was es mit dem Glauben auf sich hat. Oder was Martin Luther gesagt hat oder irgendein anderer der großen Namen, die wir ja kennen. Wir haben Menschen kennengelernt im Glauben, denen wir vertraut haben. Das gab es am Ende des ersten Jahrhunderts in dieser Form noch nicht. Weder Briefe, noch E-Mails, noch Kommentare, noch viele, denen man von vornherein vertrauen konnte. Da musste man sehr genau hinsehen, wo sind denn die, die noch sagen können, was gilt und was wahr ist. Die verschiedenen Kreise, Gruppen, Gemeinden, Hausgemeinden, Richtungen, jüdisch geprägt, griechisch geprägt, heidnisch geprägt, alles durcheinander gemischt. Wir wissen das vom weiteren Verlauf, dass der Islam deswegen überhaupt entstanden ist, dann im 4., 5., 6. Jahrhundert, weil es ein heilloses Chaos von Gemeinden und Kreisen und Sekten, griechische, heidnische, jüdische, alles durcheinander gab und keiner mehr genau sagen konnte, was ist denn jetzt wahr? Und fast müssen wir heute sagen, wir stehen fast wieder an diesem Punkt, wo viele fragen, was ist denn heute eigentlich wahr? Vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, habe gesagt, wir stehen an einem ganz wichtigen Punkt in unserem Land und manche müssen wirklich sehen, wo sie sich orientieren sollen und müssen möglicherweise auch sagen, wo sie stehen wollen. Naja, sagte mir jemand, es ändert sich sowieso alles. Das war schon immer so, das bleibt auch immer so. Also nach dem Motto, da ändern wir jetzt auch nichts dran, sondern wir machen einfach irgendwie weiter und wursteln uns da so durch. Wer sagt uns heute, was wahr ist? Die vielen Schriften, die kursieren auf unterschiedlicher Weise und Ebenen, dass man nicht genau weiß, welche Schriften auch in unseren biblischen Schriften nun wirklich im Zentrum sind. Die einen sagen, das ist die Tora, das ist das Gesetz, dass man auf gar keinen Fall irgendwie nur ein wenig aufweichen darf. Die anderen sagen, auf keinen Fall das Gesetz. Wo kommen wir denn hin, wenn wir uns wieder dem Gesetz zu neigen und danach leben wollen? Und wir verstehen dann, warum der Apostel Johannes ganz am Ende seines Lebens, am Ende dieses ersten Jahrhunderts, noch einmal zu den ganz schlichten, einfachen, grundlegenden Fragen zurückkommt und sehr klar auch das benennt, was in den Mittelpunkt gehört. Johannes als der einzige noch übrig gebliebene Zeitzeuge, der Jesus noch mit eigenen Augen gesehen hat, der dabei gewesen ist, der ihn gekannt hat, der seine Worte gehört hat, der seine Wunder gesehen hat, der Stunden, Tage, Wochen mit den anderen Jüngern zusammen, mit ihm all die Fragen besprochen hat, die für ihr Leben so wichtig geworden sind. Er war einer der Jünger, von dem es heißt, er war der Jünger, den Jesus lieb hatte, wo wir also auch sehen, Johannes war nicht irgendeiner unter ferner Liefen, sondern da gab es eine ganz besondere tiefe Nähe zwischen ihm und seinem Herrn. Was es jetzt genau ausgemacht hat, können wir gar nicht sagen, aber dass da viel, viel sehr Persönliches eine Rolle gespielt hat. Vieles, was in die intimen Seiten seines Lebens hineingegangen ist, was man nicht mit jedem bespricht. Mit ihm hat Jesus offensichtlich alles besprochen. Johannes hat Jesus gesehen, wie er am Kreuz war, näher als die anderen ihm gewesen sind. Johannes hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Er hat gesehen, wie sein Leichnam abgenommen wurde. Und vor allem, Johannes hat mit den anderen Jüngern den Auferstandenen gesehen. 40 Tage lang waren sie miteinander unterwegs, haben ihn immer wieder gesehen, gehört, haben ihm noch einmal 1000 Fragen stellen können. Also wenn wir an diesem Ende des ersten Jahrhunderts einen Experten haben, den man fragen könnte, dann haben wir diesen Johannes zu fragen, der alles mit Jesus erlebt hat und der das dann in diese schöne Formulierung hineinbringt: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also nicht nur den gekreuzigten Jesus, nicht nur den, der gestorben ist, auch nicht nur den, der dann auferstanden ist, sondern wir haben die ganze Herrlichkeit gesehen von Jesus, der sagt, ich und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, der sieht viel mehr als nur mich. Wer mich genau sieht, der sieht den Vater in Ewigkeit. Und daran haben wir zu buchstabieren. Wo kann man den Vater in Ewigkeit sehen? Den würden wir so gerne einmal sehen, so wie Jesaja oder andere Gestalten in der Bibel, einmal vor dem Thron Gottes stehen und ihn sehen, wie er ist. Und Jesus sagt, seht mich an. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Und alles, was der alte Johannes jetzt schreibt, ist von einem Gedanken geprägt, nämlich er weiß, dass nach ihm keiner mehr kommen wird, der den Gemeinden so wie er sagen kann, was der Kern des Glaubens in der Gemeinde nun ist und was die Gemeinde nicht nur zusammenhält, was die Gemeinde immer wieder auch zur Wahrheit zurückführt, sondern dass er etwas zu sagen hat, was stärker ist als all die Irrlehren, die es in seiner Zeit schon gab. Die Gnostiker, die da in großer Zahl schon sehr mächtig, auch sehr einflussreich waren, die aus dem griechischen Raum vor allem kamen, sich vermischt haben mit hebräischen Ideen, mit jüdischen Ideen und alles ein einziges Chaos zu werden drohte. Er brauchte also, die Gemeinde brauchte etwas, was stärker, was überzeugender, oder ich würde es mit meinen Worten so sagen, was faszinierender ist als alles, was drumherum auch noch da war, was so faszinierend ist, dass es größer wird als alles, was die versammelten Theologen in 2 Jahrtausenden zusammengeschrieben haben. Was steht hier in der Mitte, was auch im Jahr 2021 noch nichts verloren hat, von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Kraft, von seiner Faszination. Und das finden wir tatsächlich in diesem Brief, auch in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel. Schreiben Sie mal solch einen Brief mit der Absicht, dass man diesen Brief auch in 10 Jahren noch lesen soll und in 20 und in 50 Jahren. Ja, ich würde Ihnen sagen, lassen Sie es. Lassen Sie es einfach. Sie kriegen das nicht hin, auch mit aller Mühe kriegen Sie das nicht hin, dass irgendein Hahn noch danach kräht, was Sie heute schreiben. Also vielleicht landen Ihre Bücher dann mal da draußen auf dem Büchertisch von den Nachfolgern von unserer lieben Dagmar und irgendjemand kauft es dann vielleicht noch in 50 Jahren. Aber das meiste wird einfach dann wahrscheinlich überholt oder überflüssig sein oder jedenfalls von keinem mehr gelesen werden. Der Johannesbrief ist ein Klassiker ist Weltliteratur, ist etwas, was bis heute unübertroffen ist mit manchen anderen Schriften. Und wir merken, wie Johannes uns in wenigen Worten, in ganz kleinen Schritten ein riesengroßes Testament hinterlässt. Und das kann man wirklich als ein Testament bezeichnen. Nicht das Neue Testament, sondern ein ganz persönliches Testament seines Glaubens, das wir persönlich auch aufnehmen dürfen und davon leben. Und diese Formulierung von Johannes, ganz schlicht gesagt, seht. Seht einfach noch einmal hin. Seht noch einmal genau hin. Seht noch einmal ganz genau, was wir euch von Anfang an immer wieder bezeugt und beschrieben und verkündigt haben. Und das ist immer eines im Zentrum. Und dann kommt dieser gewaltige Satz, den keine Religion, keine Philosophie, keine Kultur vor ihm so sagen konnte, nämlich seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Man könnte sagen, dieser kleine Nachsatz, dieser Nebensatz ist ja eigentlich völlig überflüssig. Wer gelesen hat, der hat es gelesen. Der könnte es ja auch verstehen, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Aber offensichtlich ist dieser kleine Satz so notwendig. Für mich war er so notwendig, denn das eine klingt nach einem dogmatischen Lehrsatz. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen? Und da stehen wir dann und sagen, ja, wir sollen, wir sollten. Es wäre schön, wenn. Aber die Frage, bin ich's denn nun auch? Bin ich da angekommen? Oder hänge ich immer noch in der Schwebe, weiß noch nicht genau, ob's für mich gilt oder ob's noch nicht für mich gilt? Und darum dieser kleine, wichtige Nachsatz, und wir sind es auch. Und Johannes schreibt ja nicht an die oberen 10.000 oder die oberen 10, ich weiß nicht, wie viel es damals gegeben hat in seinen Gemeinden, sondern er schreibt an seine Gemeinden, er schreibt an alle, die dazugehören. Und wir sind es auch. Dass es wirklich verstehen und annehmen können. Ja, wir sind es auch. Ohne dass wir zunächst auf uns selbst sehen müssten, was wir denn nun für Gestalten sind, sondern diese zentrale Aussage der Bibel, wir sollen nicht nur Kinder Gottes sein, wir sollen es sein, ja, aber wir sind es auch. Und wir sehen zugleich darin dieses fassungslose Staunen eines alten Mannes, der uns mit hineinnehmen möchte in eine ganz andere Welt, die wir noch gar nicht vor Augen haben, der uns etwas zeigen will, was diese Welt so noch nicht gesehen hat. Er sagt's ja auch gleich. Die Welt kennt uns nicht, weil sie ihn nicht kennt. Die Welt ist ahnungslos, weil sie zwar manche Vorstellungen haben von diesem ewigen Gott, manche Gottesbilder haben. Da gibt's ja genug, ausreichend, wo wir hinsehen könnten. Aber diesen Gott und diesen Vater, den kennt die Welt so nicht. Und ich muss Ihnen das sehr offen gestehen. Ich habe Jahre dazu gebraucht, um diesen halbwegs freien Blick auf diesen Gott und Vater zu bekommen, um zu verstehen, wer er ist. Und ich habe meine ganze Kindheit in der Gemeinde verbracht, von frühester Kindheit an, immer in der Gemeinde gewesen. Aber wer der Vater ist, habe ich lange nicht gewusst, lange nicht geglaubt, lange nicht verstanden, jedenfalls nicht, dass er für mich der Vater sein will und sein kann und auch geworden ist. Das habe ich irgendwann verstanden. Nachdem er es geworden war, habe ich es auch verstanden. Aber der Weg dahin, der war endlos lang. Und jetzt dürfen wir etwas sehen von dieser verborgenen Welt des Vaters. Dürfen ihn sehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht, in seiner Heiligkeit, auch in seiner Verborgenheit. Wir haben ihn gesehen, weil wir Jesus gesehen haben und weil wir Jesus auch, darf ich das sagen, verstanden haben. Jedenfalls so viel, wie man verstehen muss um an ihn glauben zu können, dass wir die Herrlichkeit Jesu gesehen haben und dadurch auch die Herrlichkeit des Vaters gesehen haben, nämlich das, was wir eigentlich nicht sehen können, den Blick hinter die Kulissen geworfen haben und uns eine völlig neue Welt aufgegangen ist, eine Welt voller Staunen, eine Welt voller Wunder, voller Geheimnisse, aber immer gebunden an Jesus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen und den, der aufgefahren ist und zu Rechten des Vaters ist. Eine Welt natürlich, von der nur der uns etwas sagen kann, der aus dieser Welt erschienen ist, der hineingekommen ist in diese kleine, überschaubare, also zumindest viel kleinere Welt als seine Welt und von daher sehr viel überschaubarer als die andere Welt, von der wir heute Morgen ein wenig reden wollen. Aber nur ein wenig reden wollen, denn das ist nicht leicht, in einer knappen Dreiviertelstunde etwas über diese verborgene Welt zu sehen, zu sagen, sondern vor allem ihn zu sehen. Darum ist Jesus so wichtig. Darum kommen wir an ihm nicht vorbei und erinnern uns, wie Johannes das in seinem Evangelium ganz am Anfang beschrieben hat, wo es heißt, das war das wahre Licht. Eigentlich muss ja heißen, er war das ja, das wahre Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Da sind wir schon raus. Johannes 1, ganz am Anfang, schon, dass die Welt durch ihn, durch Jesus gemacht sein soll. Da fliegen die meisten schon aus der Kurve, weil das für uns nicht mehr erfassbar ist. Dass in Jesus, der ja an Heiligabend ist, in diese Welt eingetreten ist, nach unserem Eindruck, dass in Jesus die Welt gemacht ist. Die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann kommt dieser Wechsel ganz unvermittelt. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht. Eine der schönsten Formulierungen in diesem Evangelium. Denen gab er Macht. Wir haben Macht. Wunderbar. Aber wozu haben wir diese Macht? Wir haben Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir haben Macht, zu Menschen zu gestalten zu werden, was kein Mensch kann. Niemand ist ein Kind Gottes. Niemand kann zum Kind Gottes werden, wenn ihm nicht von ihm die Macht dazu gegeben ist. Wir haben nichts an uns, woraus wir uns da irgendwie emporstrecken könnten und sagen können, ich möchte jetzt auch gerne zu diesen Kindern Gottes gehören, sondern wo er uns die Macht gegeben hat. Und dann dieser wunderbare Satz, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das setzt nun Johannes in seinem Brief einfach voraus. Das hat er ja ganz am Anfang schon gesagt, was wir euch gesagt haben, was wir euch verkündigt haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, daran habe ich euch erinnert. Aber dass dieser ewige Gott sich überhaupt aufmacht und hineinkommt in diese verlorene Welt, das ist alles andere als erwartungsgemäß. Also diese Formulierung in den Propheten, wo ist solch ein Gott, wie du einer bist? Wo ist solch ein Gott, der nicht nur seine Forderungen stellt, der nicht nur sagt, wo es lang geht, der uns nicht nur droht, sondern der hineinkommt in diese verlorene, in diese verfluchte Welt, um uns dort zu begegnen, wo wir sind, nämlich in dieser verlorenen Welt als verlorene Menschen. Und da kommt er hinein in unser Leben und sucht uns und will uns begegnen. Warum macht er das? Ich frage mich das ja schon manchmal, wenn ich die Nachrichten sehe und wenn ich sehe, wie die Politiker darum kämpfen und den Eindruck manchmal doch habe, dass viele Politiker, vielleicht nicht unbedingt die meisten, aber doch die vielen, nicht nur deswegen Politiker geworden sind, weil sie ihren eigenen Vorteil suchen, sondern dass es tatsächlich viele gibt, die einmal gedacht haben, sie könnten irgendetwas bewegen. Sie könnten irgendetwas erreichen, sie könnten etwas verbessern, könnten dafür sorgen, dass es mehr Gerechtigkeit, mehr Gutes gibt in dieser Welt, in einem Land und weniger Chaos, dass das Leben irgendwie lebenswerter werden könnte. Davon gehe ich aus, dass es zumindest einen großen Teil gibt, die immer noch dafür sorgen wollen und die dann erleben, wie sie jeden Tag von allen Seiten beschimpft werden, wie sie verspottet werden, wie sie verleumdet werden, durch den Kakao gezogen werden, wie Hinz und Kunz ihnen jeden Müll über den Kopf kippen dürfen, wie sie gerade wollen, wie sie in den Medien vernichtet werden. Und man sich eigentlich immer fragen muss, warum machen die das immer noch? Ja, was müsste geschehen, damit ich mich in solch einen Sumpf hineinbegeben sollte, wo man mit Dreck beworfen wird? Warum macht man so etwas? Warum macht Gott so etwas? Dass er hineingeht in diese tiefe, dunkle Welt mit all dem Verderben dieser Welt, warum macht der Ewige das? Dass er in Jesus selbst hineingeht, in seinem Sohn, in eine Welt, die ihn ausdrücklich nicht will. Denn das ist ja das, was wir eigentlich immer wieder sehen. Wir leben in einer Welt, die ihn nicht nur nicht kennt, sondern die ihn auch nicht will, die keine Einmischung möchte ins Privatleben, ins eigene, ins Intime, in das ganz Persönliche. Das ist mein Leben. Und dieses Leben will ich so leben, wie ich es eben will. Und er geht mitten hinein, obwohl wir ihn eigentlich nicht wollten. Da bin ich wieder bei mir. Ich habe nicht nach ihm gefragt. Ich habe nicht nach ihm gesucht. Ich war zwar immer irgendwie da, aber ich war auch schon ganz zufrieden damit, dass ich immer da war. Ich fand das auch ganz nett von mir, dass ich immer da war. Dass ich im Chor gesungen habe, im Jugendchor, im Posaunenchor und alles Mögliche mitgemacht habe, fand ich nett. Also eigentlich sollte man doch mir dankbar sein dafür, dass ich noch da war. Wie lange man braucht, um sowas zu verstehen, dass es umgekehrt ist. Was es bedeutet, dass er hineingeht in dieses kleine, armselige Leben, dass er sich einmischt in dieses ach so schöne Leben, das wir uns da zurecht gebildet haben und irgendwann nach langer Zeit merken, dass der Lack schon lange nicht mehr so schön glänzt, wie es vielleicht mal gedacht war und dass der Putz von der Wand fällt in unserem Leben und dass nichts mehr so stabil ist und so schön ist, wie wir dachten. Er hätte auch sagen können, ich suche mir die Besten heraus. Das wäre jetzt mein Weg gewesen. Ich schaue mal, wer da alles so ist und dann fange ich an zu sortieren. Die erste Hälfte fliegt schon mal raus. Das sieht man ja schon, wie die gucken. Ja? Dass man mit denen nicht viel anfangen kann oder will, dass da nicht viel zu gewinnen ist. Und dann wird die Feinjustierung vorgenommen, da fliegen noch mal eine ganze Reihe raus und am Ende bleiben vielleicht die, von denen man sagt, die sind genauso wie ich. Die sind richtig gut. Und die bleiben dann da. So hätte er es machen können. So hätte er es machen können. Und jeder hätte das verstanden, wenn er gesagt hätte, die meisten brauche ich nicht. Ich suche mir die, mit denen ich etwas anfangen kann. Die Besten, die Klugen und Weisen, die Anständigen und Edlen, die Redlichen und Bemühten, die von Natur aus Frommen oder wie immer wir sie auch beschreiben wollen, in den Kirchen und Gemeinden, das muss ich jetzt ganz vorsichtig sagen, haben wir es ganz häufig mit eben denen zu tun, die so edel und so gut aussehen, die so vornehm erscheinen, so korrekt, in allem so gut in ihrem Leben stehen, auch im Glauben alles richtig machen, die viel besser sind als alle anderen. In der Bibel war das anders gedacht. Von Jesus war es anders gedacht. Und wenn wir Paulus noch einmal sehen und das ernst nehmen, was er im 1. Korinther 1 von Vers 26 an geschrieben hat, seht doch, also auch da fängt es noch einmal an, seht hin, bitte, seht hin, was da wirklich ist. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und dann sehen wir dieses große Staunen. Er kommt nicht nur hinein in diese Welt und sortiert sich aus, was da zu sortieren ist, sondern er macht es genau umgekehrt. Er geht all denen nach, die eigentlich gar nichts verloren haben in dieser heiligen Welt. Den mühseligen und Beladenen nämlich, den Zöllnern und Sündern, den Huren und Ehebrechern, all denen, die schon immer ausgestoßen, ausgeschlossen waren, den Kranken, den Lahmen, den Blinden und was da alles noch ist, körperlich blind oder auch tatsächlich im Geistlichen blind, dass wir neu zu denken haben über den ewigen Gott, den wir in Jesus Christus vor Augen haben. Dieses Zitat, das Jesus ja selbst gebraucht, sozusagen als seine Antrittspredigt in seinem Volk. So spricht der Hohe und der Habende, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Bis dahin können doch alle mitgehen. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und jetzt kippt's. Und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Jesaja 57 oder Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Dass er in keinem Augenblick mit einer moralischen Keule kam und allen ein letztes Ultimatum gesetzt hätte. Bis dann und dann habt ihr Gelegenheit. Dieses und jenes erwarte ich von euch. Das müsst ihr mir bringen. Das wären die Ultimaten, die wir uns vorstellen könnten, sondern er macht auch das umgekehrt und sagt, ich gehe dem Verlorenen nach. Wie lange? Bis ich's gefunden habe. Das ist sein Ultimatum. Er geht den Verlorenen nach, bis er's gefunden hat, und dann nimmt er's auf seine Schulter und trägt es heim. Ist das irgendwie logisch? War das zu erwarten? Haben Sie das von Anfang an immer so gedacht und geglaubt und daran gelebt? Da bin ich vielleicht wieder der Allerletzte, der Jahre dazu gebraucht hat, das zu verstehen. Dass es nicht nur eine allgemeine Aussage über die Liebe Gottes ist, die wir in Jesus sehen, sondern dass er genau das auch tatsächlich tut und getan hat und immer weiterhin tut, solange es Gnadenzeit ist. Dass er noch einen wesentlichen Schritt weiter hineingeht. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Und die Frage, wie lange macht er das? Wie weit geht er in seiner Geduld? Irgendwann muss das ein Ende haben, irgendwann müssen wir am Ziel sein, irgendwann muss da einmal etwas in Sicht kommen, wo wir dann auch wirklich die Fülle haben dürfen, ein Ergebnis sehen dürfen. Die Frage ist längst beantwortet. Wie weit geht er in seiner Geduld? Ganz eindeutig, bis ans Kreuz. Bis ans Kreuz. Damit ist diese Frage zumindest beantwortet. Wie weit geht dieser Vater in seinem Sohn? Er geht bis ans Kreuz. Und solange das Kreuz da ist, steht dieses Angebot. Solange er uns ruft und einlädt, steht dieses Angebot. Das Kreuz, es steht fest. Du hast es in einem alten Lied. Es ist immer noch da. Und solange dieses Kreuz verkündigt wird, in seinem Wort, solange dieses Kreuz sichtbar ist, solange irgendjemand dazu einlädt, an sein Kreuz zu kommen, so lange ist das Kreuz auch da. Gnade uns vor dem Augenblick, in dem nichts mehr vom Kreuz gesagt wird, in dem das Kreuz nicht mehr sichtbar, nicht mehr hörbar gemacht wird. Und die Zeit wird kommen, die Zeit wird kommen, dass viele sagen werden, was sollen wir mit diesem Kreuz anfangen? Wir sind doch selber klug und begabt und anständig genug. Wir sind doch längst schon auf dieser Spur. Dass viele sagen, auch unter den Theologen, wer braucht denn dieses Kreuz? Wer braucht dieses Opfer des Sohnes Gottes? Das braucht doch keiner. Ich habe ja schon in der letzten Predigt davon gesprochen, wie weit wir da schon vorgedrungen sind, in dieser Art vom Kreuz zu reden. Solange das Kreuz dasteht, wollen und müssen und dürfen wir dazu einladen und solange dürfen Menschen kommen, sich unter das Kreuz stellen und genau das erleben, was hier immer wieder gesagt wird, nämlich das Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Galater 1, Vers 4 sagt Paulus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Und diese Formulierungen sind immer sehr, sehr, sehr ernst gemeint. Nicht nur so dahingesagt. Und wenn jemand fragt, wird Gott auch mir gnädig sein? Das sind meistens Menschen, die den letzten Schritt nicht erfasst haben, die schon lange irgendwie im Umfeld einer Gemeinde leben, die alles wissen, alles gehört haben, alles kennen, was da so an Verkündigung schon gesagt wurde, aber immer mit diesem Gedanken, ich muss etwas leisten, ich muss besser werden, ich muss frömmer werden, ich muss tiefer im Glauben stehen, ich muss mehr in der Heiligung sein, dann gilt es mir irgendwann auch. Wir kennen das doch, die meisten von uns kennen das bestimmt, da bin ich ganz sicher. Sondern, dass ich sagen darf, ich komme unter das Kreuz, und jetzt darf ich es annehmen und bin ein Kind des Vaters durch die Erlösung Jesu am Kreuz. Und wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass ich doch alle roten Linien überrannt habe, dass ich die Grenzen nicht deutlich genug gezogen habe, auch so wie es hier im ersten Johannesbrief in diesem Kapitel beschrieben wird, wir sind ja doch nicht so frei von aller Sünde. Auch wenn es heißt, wer ein Kind des Vaters ist, der tut nicht Sünde. Das ist eine sonderbare Formulierung. Der tut nicht Sünde. Natürlich nicht. Wir leben nicht fröhlich in der Sünde, wie damals die Gnostiker. Wir leben nicht so, dass wir sagen, die Gnade ist ja groß genug. Und auf die eine oder andere Sünde kommt es ja gar nicht an, sondern wir leben mit dem Kreuz Jesu. Wir sehen auf ihn und wir reinigen uns, sagt Johannes. Selbstverständlich tun wir das. Wir halten uns frei von all dem, was nicht in unser Leben hineingehört, auch wenn wir manchmal doch hineintappen. Durch irgendeine dumme Situation und wir das immer wieder erleben. Aber dass wir nicht in diesem Sinne die Sünde tun, nicht fröhlich einfach unsere Wege gehen, als wäre das alles nichts. Sondern immer wieder sehen, das Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Und die Schuld der Welt ist wirklich eine riesengroße Schuld. Die Schuld der Welt ist auch größer als alle Schuld, die hier in diesem Saal in 100 Jahren zusammenkommt. Und allemal größer als die Schuld meines Lebens und die Schuld ihres Lebens. Und darum ist dieser Satz so wichtig, das Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Und es wird für jeden unter uns reichen, für jeden genug sein, für Sie und für mich genug sein. Und das gilt gerade dann, wenn Sie wieder einmal in die Falle gelaufen sind, wieder einmal auf die Nase gefallen, wieder einmal gegen die Wand, wieder einmal schuldig geworden sind. Aber nicht, weil Sie aus Spaß in Sünde leben. Das ist ein anderes Kapitel. Das ist ein anderes Leben. Aber dass wir das verstehen, die Schuld der Welt ist viel, viel mehr als alle Schuld, die wir in unserem Leben auf uns laden könnten. Das führt manche immer dann dazu, dass sie sagen, ja, wenn das so einfach geht mit der Gnade und mit der Vergebung, wenn da die Strenge fehlt und diese klaren Ansagen, wie wir jetzt zu leben haben und was wir alles zu tun haben, dann könnte das ja viel zu schlicht werden, viel zu einfach werden. Immer wieder dieser riesengroße Irrtum, dass in dieser Welt nichts so einfach erledigt wird. Am allerwenigsten die Schuld der Welt. Am allerwenigsten meine Schuld. Das ist nicht einfach so geschehen. Wir hören das immer wieder, auch wenn wir von der Höhe irgendwo als Gast sind. Ihr von der Höhe, ihr macht die Gnade so groß. Also wir sind ja nicht die Einzigen, ich bin da froh. Da gibt es ja viele andere, aber manchmal hören wir das so durch. Ihr auf der Höhe, ihr geht ein bisschen zu weit mit der Gnade. Die Frage ist, kann man denn weit genug gehen mit der Gnade? Das Problem ist ein anderes, dass wir mit unseren Formulierungen nicht klarkommen, dass wir manchmal den Eindruck haben, das wäre alles so einfach, mit der Schuld, mit der eigenen Schuld und mit der Schuld der Welt zurechtzukommen. Und da werden wir spätestens am Kreuz Jesu sehen, dass da gar nichts einfach ist, sondern dass da wirklich einer für uns gestorben ist, dass einer für uns gelitten hat, dass einer für uns die Strafe auf sich genommen hat, damit wir frei sein können. Wo bitte ist da etwas einfach gewesen? Sehen Sie ans Kreuz. Sehen Sie den Leidenden und den Sterbenden, den, der ohne Sünde war und der freiwillig nicht nur in diese Welt kam, um zu sortieren, sondern in diese Welt kam, um zu erlösen. Und zwar nicht nur die Frommen zu erlösen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Sondern gerade die anderen, die alles andere als fromm waren. Nämlich die Zöllner und Sünder, die Verlorenen, die wirklich ganz raus waren aus dem Geschäft und aus dem Leben. Das betont Paulus immer wieder, besonders in Römer 5, wo er sagt, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Fromme, für uns Gottlose gestorben. Bevor wir fromm wurden, ist er für uns gestorben. Das ist seine Gleichung, die er dreimal wiederholt in diesem Abschnitt. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Also kaum jemand riskiert sein Leben für irgendjemanden, den er irgendwie bewundert oder der was Besonderes darstellt. Kaum jemand macht so etwas, sagt Paulus. Um des Guten willen riskiert er vielleicht mal sein Leben oder seine Gesundheit oder vielleicht wenigstens mal ein bisschen von seinem Leben. Und dann kommt dieses Gott aber, und da sehen wir diesen gewaltigen Unterschied. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt worden sind. Das ist eine gigantische Gleichung von Paulus. Das muss man 100-mal lesen vielleicht, wenn Sie es nicht schon beim ersten Mal verstanden haben oder beim dritten Mal. Aber immer wieder das Verstehen, was Paulus sagen will mit diesem um wie viel mehr, wie groß das werden kann in unserem Leben, bis wir es endlich fassen und glauben können. Wie viel mehr wird unser Leben jetzt überstrahlt werden, von diesem großen Heil erfüllt werden, neu werden, einen Ewigkeitscharakter bekommen, dass wir Ähnlichkeit bekommen mit dem Vater, dass unser Wesen immer ähnlicher wird, allein durch Nachahmung, aber auch dadurch, dass er in unserem Leben, in unserem Innersten wirksam ist und uns noch viel mehr umgestaltet in eine neue Gestalt, in ein neues Leben. Und dann sind wir bei Johannes. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Ist das einfach? Ist das einfach nur eine Metapher, wie man Christen auch beschreiben kann? Also Kinder des Vaters? Das ist nur so lange einfach, solange man den Vater nicht gesehen hat. Solange man Jesus nicht gesehen hat in seiner Herrlichkeit, in seiner Ewigkeit, in seiner Größe, in seiner Macht, solange man den Ewigen nicht gesehen und nicht verstanden hat, wenn man nur das Bild eines Vaters vor Augen hat, oder haben wir unsere eigenen Väter vielleicht vor Augen, oder uns selber als Väter, und wir denken automatisch, Hilfe, das kann doch nicht diese Metapher sein, die wir hier vor uns haben, Kinder des Vaters. Absolut nicht. Absolut nicht. Wie viele haben schon gesagt, ich kann nicht Vater zu Gott sagen, weil ich sofort meinen Vater vor Augen habe. Und da geht mir alles verloren. Wir verstehen das. Und trotzdem, dass wir diesen Vater sehen, dass wir diesen Vater kennenlernen in dieser Herrlichkeit, in dieser Pracht und verstehen, was es heißt von Jesus, wer mich sieht, der sieht nicht einen anderen als den Vater. Nach dem Motto, der Vater ist heilig und gerecht und zornig. Und hier komme ich und ich bin ein bisschen barmherziger und freundlicher und ich versuche mal, ob ich nicht ein gutes Wort für euch einlegen könnte. Sondern wer mich sieht, der sieht den Vater im tiefsten Wesen. Die Liebe Gottes des Vaters. Ich war so froh über diese Lieder, die wir gesungen haben, die natürlich mit dem Thema zusammenhängen. Die Liebe des Vaters, die wir nie groß genug denken können. Und zum Schluss will ich und muss ich natürlich noch einmal die zentrale Stelle uns lesen, in der es um diese Liebe geht, nämlich 1. Korinther 13, wo ich immer wieder auch gerne darauf hinweise, das ist kein Hochzeitstext, wer immer das gewählt hat, man darf das machen, aber man muss wissen, das ist wirklich kein Hochzeitstext, kein Trautext. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe hört niemals auf, wo doch alles andere aufhören wird. Aber diese Liebe hört nicht auf. Und wir das noch einmal durchbuchstabieren müssen und sagen dürfen, das ist nicht meine Liebe. Wer das einmal versucht hat, so zu lieben, dem gerecht zu werden, der wird schon nach wenigen Augenblicken merken, ich bin gescheitert. Das kriegen wir nicht hin. Das ist nicht unsere Liebe, die von uns gefordert wird, wo wir uns würdig erweisen müssten, das ist nicht die Liebe, zu der wir überhaupt in der Lage wären, sondern das ist die Liebe, mit der ich geliebt bin. So bin ich geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So geliebt, dass er alles erträgt. Alles glaubt, alles hofft, alles duldet auch über meinem Leben. Langmütig und freundlich, nicht eifernd, nicht Mutwillen treibend, auch mit meinem Leben nicht. Er treibt keinen Mutwillen mit mir, er probiert nicht aus, was er mit meinem Leben alles anstellen kann, wie weit er es treiben kann, wann ich in die Knie gehe, weil ich nicht mehr kann. Das ist Mutwillen, das wäre Mutwillen treiben. Das macht er ausdrücklich nicht, sondern wir sind Kinder dieses Vaters, geliebt, keine Sünder mehr, keine Verlorene, keine Loser oder wie immer wir das bezeichnen wollen. Und wer das annimmt und wer das glaubt, wer Jesus aufnimmt in sein Leben, der wird jetzt durch ihn auch zu einem Kind des Vaters. So einfach geht es dann. So einfach. Jesus annehmen, seinen Namen anrufen und es glauben, dass er der Sohn des ewigen Vaters ist und wir in ihm alles Heil haben, obwohl in unserem Leben noch so vieles immer noch schief geht. In ihm haben wir schon alles. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das heißt, man sieht es noch nicht an uns. Also wir gucken vielleicht ein bisschen fröhlicher aus der Wäsche heute Morgen. Aber man sieht es noch nicht überall an uns, wenn wir uns in unserer Umgebung bewegen. Aber wir wissen schon, was wir sein werden. Wir wissen schon, was wir sein werden. Und das lässt einem den Atem stocken, denn wir werden sein, wie er ist. Wir werden so sein, wie er auch ist. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir werden einmal vollkommen und untadelig vor ihm stehen. Warum? Aus einem einfachen Grund, nicht weil wir so lange geübt haben und probiert haben und es dann doch irgendwie noch gerade geschafft haben, so zu werden, sondern weil wir am Kreuz geheiligt sind, weil alles schon geschehen ist und weil wir die Erlösung schon in uns tragen, die Vollendung schon da ist, in Jesus, unserem Herrn. Und Johannes sagt, seht einfach hin, welch eine Liebe das ist, dass er törichte, schwache, arme, kleine, geringe Leute um sich sammelt und genau mit diesen Leuten eine neue Welt schafft, sein Reich gestaltet, eine königliche Priesterschaft, ein auserwähltes Volk. So nennt es an anderer Stelle Petrus. Und der Rest ergibt sich, der Rest aus 1. Johannes 3. Wollen wir noch einmal zurück in das elende Alte? Wollen wir noch einmal mit all dem kokettieren und herumprobieren und leben, was die Sünde unseres Lebens war? Wollen wir wieder von vorne anfangen, das ganze Elend? Das kann man nicht, sagt Johannes, das geht nicht. Auf Jesus sehen. Seht, welch eine Liebe. Wer diese Hoffnung hat, der kann nicht bleiben, wie er war. Da wird alles anders, alles neu und am Ende alles erlöst. Wo ist solch ein Gott, wie du einer bist? Ein wenig davon haben wir an diesem Morgen gesehen in deinem Wort, wie gewaltig das ist, wenn wir einmal genauer hinschauen auf dich, unseren Herrn Jesus Christus, auf das, was du für uns getan hast und auf das, was noch alles an Hoffnung vor uns liegt. Dass wir in dir den Vater sehen dürfen, den Ewigen, den Allmächtigen, den Unbegreiflichen, dass wir hineinsehen dürfen in deine herrliche, unbegreifliche, unaussprechliche Welt und wir schon ein Teil davon geworden sind, schon längst mit einem Fuß in dieser neuen Welt stehen und uns freuen dürfen, dass niemand uns das nehmen kann und dass da nichts anderes ist als deine Liebe, die uns auch nicht nur einmal gerufen und eingeladen hat, sondern die uns umgibt, die uns begleitet, die uns leitet, die uns korrigiert, die uns in großer Geduld nachgeht, auch da, wo wir auf irgendwelchen sonderbaren Wegen unterwegs sind und dass du uns immer wieder erreichst. Herr, was für eine Geduld sehen wir bei dir, dass du uns nicht laufen lässt, sondern immer wieder von Neuem anfängst. Solange dein Kreuz aufgerichtet ist, solange wir zu deinem Kreuz uns halten. Danke, dass wir diese Gewissheit haben. Danke, dass wir jeden Tag neu kommen dürfen und alles heil und gut werden darf. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir und du willst uns gerne helfen. Gelobt sei dein Name. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.